Episode 184 Design Sprint Prozess.
Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage.
Heute habe ich Sabrina Görlich bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Mitgründerin und Geschäftsführerin des Asenauer Design Sprint Studios. Hallo Sabrina.
Hallo Götz, danke, dass ich hier sein darf.
Ich danke dir für deine Zeit. Ich habe schon einen halben Satz zu dir gesagt, stell dich aber gern noch in zwei, drei Sätzen mehr vor.
Gerne. Ja, ich bin Gründerin und von einer Designagentur. Vor 25 Jahren habe ich die gegründet, Asenauer, und seit letztem Jahr habe ich das Design Sprint Studio jetzt noch dazu, weil ich vor ungefähr 2 Jahren mit agilen Projekten angefangen habe und habe dann relativ schnell den Design Sprint kennengelernt und arbeite seither mit dem Design Sprint, was mich megamäßig fasziniert und für mich, ich sage es mal, wie eine Art Puzzlestücke fallen in ihren richtigen Platz. Und habe dann richtig Gas gegeben damit.
Ja. Der ein oder andere Zuhörer wird wahrscheinlich möglicherweise den Begriff Design Thinking kennen. So ging es mir auch. Da gibt es auch eine etwas ältere, vor einiger Zeit schon eine Episode dazu. Für mich war bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dich getroffen habe, der Begriff Design Sprint völlig neu. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen auch so geht. Und deshalb zum Einstieg, also was ist eine Definition, eine Abgrenzung vielleicht? Wo gibt es Gemeinsamkeiten, Unterschiede?
Zum Design Thinking. Also Design Sprint hat viel mit Design Thinking zu tun. Ich erkläre gern ein bisschen was dazu, weil mir passiert das natürlich eigentlich ständig. Das ist auch so meine Vision, dass wir eben ganz viele Menschen über den Design Sprint aufklären. Also der Design Sprint ist eine, sage ich jetzt mal, gute Mischung zwischen Design Thinking, Lean Startup und agilen Projektmanagement-Methoden wie Scrum, Kanban und so weiter. Und in dem Spannungsfeld, es ist sehr, sehr viel Design Thinking drin. Ich habe im Prinzip eine Woche, in der ich mit einem Team, das ein möglichst sehr breit gefächertes Spektrum hat, gehe ich von einer, ich sage es mal, Problemstellung oder von einer vagen Idee bis am Schluss zu einem getesteten Prototyp. Und der Prototyp, der sieht so echt aus wie möglich. Da kommen wir eigentlich auch schon zum Unterschied zum Design Thinking. Ich würde jetzt mal so sagen, man kann sich das ganz gut vorstellen, das Design Thinking ist eine Art Philosophie. Und der Design Sprint ist das Rezept dazu. Also das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt mal so ganz pragmatisch an ein Rezept denkt, dann sind die Ingredienzien des Design Thinking, also welche Zutaten ich nehme, wie lange ich koche, wie ich das miteinander vermixe und so. Und der Design Sprint ist das Rezept. Das heißt, ich nehme so und so viel Gramm davon, ich brate das so und so lange Zeit. Und das ist im Prinzip so, sage ich jetzt mal, ein bisschen Unterschied, um das so plastisch mal vorzustellen. Das heißt, ich habe bei dem Design Sprint eine relativ konkrete, ein konkretes Ergebnis. Ich habe eine konkrete Aufgabenstellung und gehe mit einer Gruppe eben, ich sage jetzt mal, circa eine Woche, da gibt es verschiedene Varianten und habe dann nachher eben einen getesteten Prototyp, mit dem ich dann weitermachen kann.
Ja. Ich denke, wenn der ein oder andere Prototyp hört, sieht er vielleicht was Physisches vor Augen,
wenn man von Existenz redet. Genau, super, dass du das ansprichst. Ja, da hast du völlig recht. Ich weiß nicht, in deinem Bereich, was ist für dich ein Prototyp? Wie würdest du das definieren, so in deiner Branche?
Gut, weil ich jetzt das Thema Lean Startup ist mir nicht völlig fremd. da sehe ich im Grunde die Hauptfunktion eines Prototypen, es einem Kunden zu zeigen und ihn zu fragen, wie findest du das?
Aber wie sieht dann in dem Fall dein Prototyp aus? Also was ist das genau? Was machst du oder was hast du da normalerweise dann in der Hand oder auf dem Computer oder so?
Das kann jetzt völlig unterschiedlich sein. Das kann halt auf einem Smartphone irgendeine App sein, ein Prototyp, wo man zumindest mal so die fundamentalen Bedienkonzepte sieht und was mir das Ding dann zurückgibt. Oder es kann halt irgendwas Physisches sein.
Wo ich mit der Hand anfange. Ja, also ich meine, das kommt eigentlich im Design Sprint schon relativ nahe. Der Unterschied zu einem Prototyp, also das begegnet mir recht häufig, der Unterschied zum Prototyp beim Design Thinking ist eher etwas, was ich relativ schnell mache. Das kann dann im Bezug auf ein digitales Produkt kann das zum Beispiel Wireframes sein, das können Skizzen sein, das können auch Lego-Landschaften oder sowas sein. Im Design Sprint mache ich einen Tag lang einen Prototyp, der so echt aussieht wie möglich. Das heißt, ich grenze mich dann sehr stark ein auf, ich mache vielleicht weniger, aber dafür mache ich es High Fidelity. Also ich schaue, dass es so echt wie möglich aussieht. Weil ich nämlich dann danach am nächsten Tag meinen Interviewpartner, also den User oder meinen Kunden, in die Lage versetzen will, dass ich ihm sage, stell dir vor, dieses Produkt gibt es jetzt bereits. Wie gehst du? Und dann stellt man natürlich viele offene Fragen. Also ich frage nicht, gefällt es dir ja oder nein, sondern ich habe einen bestimmten, ich sage jetzt mal so kritische Elemente, deswegen ich fokussiere mich sehr stark auf einen bestimmten Bereich, was ist mir am wichtigsten an diesem Produkt zu testen und dann frage ich diesen Teil ab. Das heißt, der Prototyp ist dann, wie du jetzt selber schon angesprochen hast, bei einem digitalen Produkt kann das eine Click-App sein, also ein Click-Dummy. Bei einem physischen Produkt, was wir auch schon gemacht haben, also wir hatten schon ein Elektro-Ladekabel oder ein Ladekabel für Elektrofahrzeuge. Da hatten wir dann, ich sage jetzt mal, Baumarkt fertige Bauteile verwendet. Wir hatten Elemente aus richtigen Ladekabeln verwendet, die wir dann halt einfach, ich sag mal, auseinandergeschnitten, gesägt haben. Wir haben die Funktionalität war nur in bestimmten Bereichen gegeben, das, was uns wichtig war zu testen. Da hat natürlich nicht alles funktioniert, ganz klar. Aber man bringt dann den Interviewpartner in diesem Interview, man führt den da durch, man sagt, okay, das ist jetzt hier ein Prototyp, aber hier, es geht um den und den Bereich und da stellt man halt entsprechende Fragen und so kann man eigentlich relativ viel, eigentlich so gut wie alles testen, wenn das jetzt ein richtiges Hardware-Produkt wäre, das ich jetzt, ich sag mal ein Auto oder so, ja, und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, ein gleichartiges Auto zu verwenden, das ich dann nur, ich sage jetzt mal, etwas anders lackiere oder wie auch immer, dann kann ich sowas auch mit zum Beispiel einer Marketingseite machen. Ich kann das mit Marketingmaterialien machen. Ich kann das auch mit einer PowerPoint-Präsentation, ich sage jetzt mal, eine Art Sales-Unterlage machen. Ich kann auch bei einem Service ein Rollenspiel machen. Also wichtig ist, dass ich den Interviewpartner in die Situation versetze, so fühlt sich das an, wenn es dieses Ding oder dieses Produkt gibt und man testet oder was heißt testet, man befragt ihn über seine, Erwartungen, wie er darauf reagiert und so weiter. Man fragt ihn dazu einfach, um ein gleichförmiges, gleichartiges Ergebnisse bekommen und zwar nicht, dass er nicht sich noch vorstellen muss, ja, wie geht denn das jetzt oder ich sage es mal, seine Fantasie freien Lauf lassen kann, sondern dass er konkret was vor sich hat.
Ich höre aber auch raus, dass wir da uns wahrscheinlich unterhalb von einem sogenannten MVP, Minimum Viable Product,
aufhalten. Richtig. Oder? Richtig, komplett richtig. Okay. Es gibt aber auch relativ neu von einem guten Freund und Kollegen aus der Schweiz ein Modell, mit dem er das Ganze ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen umsetzbarer für große Unternehmen macht, indem er nach dem Design Sprint da eine, ich sage jetzt mal, noch ein Business Model Canvas einsetzt, mhm. Value Proposition, und dann gibt es einen Jury Day, wo dann einfach das Unternehmen mit noch ein bisschen anderen Personen als jetzt in diesem Design Sprint Team nimmt und entscheidet, inwieweit das Ergebnis Sinn macht für das Unternehmen. Ja. Ich meine, man hat natürlich schon einen gewissen, man hat ja die Leute aus dem Unternehmen drin. Das heißt, es wird nicht irgendwas komplett Fremdes sein. Aber trotzdem, was sich da entwickelt, das kann alles Mögliche sein. Also das muss nicht unbedingt, man weiß eigentlich nicht so genau am Anfang, was kommt da raus. Und dass man das nochmal so in den Kontext setzt, in den Business-Kontext setzt, und wenn das dann funktioniert, schließt sich im Falle eines digitalen Produktes, schließt sich dann eine 6-wöchige MVP-Phase an. Das heißt, da sind dann, ich sage jetzt mal so circa 2 Designer, UX-Designer und 1-2 Developer dran, und am Ende hat man dann ein MVP. Das heißt, man setzt sozusagen das gleichzeitig um. Und das hilft natürlich Unternehmen konkret ein Ergebnis zu haben. Aber wenn das jetzt, also wir haben zum Beispiel auch schon ein wichtig Hardware-Produkt gemacht, da können wir leider nicht mehr mithelfen, weil das sind dann verschiedene Lieferanten noch im Spiel, da gibt es hinterher noch einen TÜV und so weiter. Also das ist schon ein längerer Prozess dann.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass auch interessant ist für den einen oder anderen Zuhörer, und ich selber zähle mich da jetzt auch einfach auch dazu, die Frage: In was für einem Rahmen nutze ich dann Design Sprints? Also was sind vielleicht 1-2 Beispiele noch? Du hast gerade Ladekabel genannt. Gibt es irgendwie typische Aufgabenstellungen? Und was kann ich dann hinterher nach dieser Woche auch als ein, ja, vielleicht greifbarem oder vorstellbarem Ergebnis erwarten?
Also ich sag mal, der Design Sprint kommt ursprünglich von Google Ventures und wurde dort entwickelt, weil die einfach schauen wollten, inwieweit lohnt es sich, in ihre Startups zu investieren. Da kommt dieser Prozess eigentlich her, wurde er entwickelt, und man nutzt ihn, ich sage jetzt mal, hauptsächlich für digitale Produkte, weil einfach in dem Bereich ein ganz großer Schmerz besteht, weil nämlich diese Prozesse sehr langwierig sind, wenn man einfach anfängt, auch wenn es in agilen Prozessen nachher abläuft, also in Sprints, was jetzt nicht Design Sprints, sondern ja. Ich meine in den Software Sprints oder in den Development Sprints, gibt es ja manchmal, ich sag mal, da weiß man ja, muss man am Anfang ein gutes Konzept haben und wissen, dass es funktioniert. Aber ich sage jetzt mal, die Standardsituation bei uns ist eigentlich so, dass ich möglichst einen guten MVP haben möchte, bevor ich mich überhaupt traue, rauszugehen. Und der Design Sprint hilft da eben sehr zielsicher schon mal diesen MVP zu entwickeln, weil ich nämlich diese Phase vorab habe. Das Ganze, wie gesagt, ist hauptsächlich, also die meisten Projekte, die meisten Use Cases gibt es in diesem Bereich. Es gibt auch viele Business-Konzepte, da kann man es auch sehr gut, haben wir auch schon gemacht, anwenden. Da ist dann ein Prototyp zum Beispiel ein Slide-Deck, also einfach eine PowerPoint-Präsentation. Ja, ja. Dann gibt es aber auch Service-Konzepte, die man damit gestalten kann. Man kann es auch für Designprojekte nutzen, da gibt es auch immer mehr. Wir nutzen dann ein bisschen ein verändertes Verfahren. Der Design Sprint an sich ist jetzt bei unseren Projekten so nicht so optimal, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gibt durchaus Einsatzmöglichkeiten, wo man das nutzen kann, wenn es eben größere Sachen sind. Das heißt, was wichtig ist für ein Design Sprint Projekt, also der Rahmen, wenn du den Rahmen ansprichst, es muss sehr komplex sein und es muss, die Idee darf noch nicht komplett klar sein. Also wenn jetzt, ich sag mal, ein Geschäftsführer kommt und sagt, ich will genau dieses neue Produkt haben, macht man Design Sprint sehr schwierig. Wenn man sagt, okay, ich habe die und die Produktrange, ja, ich habe bestimmte Produktarten, aber mein Wettbewerber ist besser, ich brauche jetzt da eine Neuentwicklung. Das muss jetzt möglichst besser sein als mein Wettbewerber. Da ist es optimal. Oder wenn es zum Beispiel viel Geld kostet, wenn es schief geht. Viele Produkte oder Projekte werden ja einfach nach einem Jahr eingestampft und haben ja schon mal eine Million oder zwei verschlungen. Ja. Also man kann da tatsächlich viel Geld, Zeit und Nerven sparen. Ja. Nicht nur, dass man zielgerichtet ist, sondern auch, indem man diese Fokussierung hat. Mhm. Und ich glaube, das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, wenn ich jetzt ich sage jetzt mal die gleiche Zeit, die ich investiere, und das sind, ich sage mal, bei unseren Design Sprints, da geht 4 Tage, habe ich 2 Tage das Kundenteam mit im Raum. Wenn ich diese 2 Tage jetzt verteile über mehrere Wochen, dann brauche ich, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, viel, viel mehr Zeit. Und wahrscheinlich komme ich da gar nicht hin.
Ja, das ist jetzt auch ein gutes Stichwort gewesen. Du hast gerade eben nochmal gesagt und anfangs ja auch schon, wir reden über ein paar Tage im Grunde, eine Woche. Da ist jetzt in meiner Vorstellung dann damit im Grunde sehr zwingend verknüpft, dass ich eine ziemlich klare Vorstellung habe, wie ich jetzt prozedural vorgehe, wie ich also diese 5 Tage, nehmen wir sie mal, wie ich die gestalte, dass ich nicht 3 Tage lang nur so in den luftleeren Raum hineindenke.
Korrekt. Also ich kann dir jetzt einfach mal am Beispiel unseres 4-tägigen Design Sprint das mal erläutern. Mhm. Da haben wir 2 Tage mit dem Kunden im Team, in dem wir arbeiten, Workshop 2 Tage lang. Da haben wir einen halben Tag Problem verstehen. Mhm. Es muss allerdings klar sein, also wir haben immer noch, weil das nur 4 Tage sind, haben wir auch eine Vorbereitungswoche. Das heißt, wir haben da schon im Vorfeld einige Dinge mal geklärt. Wir haben auch so einen Mini-Workshop gemacht, 1-2 Stunden mit einem kleineren Team, einfach um zu schauen, ist auch klar, das kann dann auch ein bisschen länger sein, ist klar, welches Problem ich überhaupt angehe. Ja. Ist das allen Beteiligten überhaupt bewusst? Weil oftmals ist es so, dass jeder sagt, ja, ja, das und das müssen wir machen. Aber jeder versteht unter diesem Problem was anderes. Das heißt, das macht man schon im Vorfeld, sodass ich relativ klar daran gehe. Das heißt, dann habe ich einen halben Tag, dass sich die ganze Gruppe committen kann, okay, das verstehen wir jetzt unter dieser Problemstellung. Dann gibt es einen halben Tag, wo wir einfach Ideen kreieren, wo wir dann Konzepte erstellen. Also jeder erstellt ein Konzept. Dann gibt es einen halben Tag nur für die Entscheidung, welches Konzept wählen wir aus oder eventuell auch welche Kombination der Konzepte. Und da dann gibt es einen halben Tag, wo man entscheidet und an einem Storyboard arbeitet, was wird denn dieser Prototyp sein? Also da ist manchmal ein bisschen auch die Entscheidung, mache ich jetzt tatsächlich eher so ein Marketing-Set oder mache ich vielleicht dann doch einen richtigen Prototypen oder ist es jetzt ein Slide-Deck, ist es vielleicht doch eine App, also oder wird es vielleicht doch irgendein Raum, in dem ich irgendetwas gestalte. Also das wird da dann genau definiert und da wird also das Drehbuch festgelegt und es wird möglichst auch schon Texte festgelegt, Bilder gesammelt. Also was auch immer möglich ist in der Zeit, wird gemacht. Und dann geht es am nächsten Tag, also am 3. Tag, machen wir den Prototyp mit einem 2- oder 3-köpfigen Team. Je nachdem, ob man dann ein bisschen spezielle Expertise braucht für eine Animation oder so oder für bestimmte andere Sachen. Und ich muss zugeben, bei dem Hardware-Prototyp haben wir ein bisschen mehr Zeit uns noch gegeben. Aber vom Prinzip her sollte man schauen, dass man an einem Tag eben alles fertig bekommt. Und da sind wir aber alleine zugange und am 4. Tag machen wir Interviews, die dann natürlich auch schon entsprechend vorbereitet werden und da muss dann der Kunde nochmal entweder mit dabei sein im Nebenraum und sich das parallel anhören oder er schaut sich einfach die aufgezeichneten Videos von den Interviews an, weil das ist nochmal ganz wichtig, dass man sich das tatsächlich anschaut. Wir machen dann im Anschluss natürlich auch noch so eine Kurzfassung, weil eines der Ergebnisse natürlich, und es wird auch ein bisschen nachbereitet noch, eines der Ergebnisse ist auch so eine, ich sag mal, eine Kurzpräsentation, weil dann wiederum, es gibt ja irgendeinen Sinn, warum dieses Team das macht. Zum Beispiel, sie haben jetzt eine neue Produktidee und brauchen aber da Geld von, ich sag jetzt mal, wenn es ein größeres Unternehmen ist, so der Normalfall von ihren Chefs, vom CEO, vom Vorstand, von wem auch immer. Und um das zu bekommen, braucht man ja heutzutage immer irgendeine Marktforschung oder irgendein Paper oder irgendein Business Case, irgendein Konzept. Und das ist quasi das Ergebnis daraus, dass man, ich sag mal, das kurze Statement derjenigen, die das dann nachher nutzen, hat. Und man hat halt sozusagen das Konzept, den Prototyp. Und damit kann man sich dann, es ist relativ einfach oder viel, viel einfacher. Ich sag nicht, dass es dann immer in 100% funktioniert. Aber wenn das für das Business einen Sinn macht, dann ist es sehr einfach, damit an die Budgets zu kommen oder zum Beispiel bei Startups dann auch Venture Capital zu bekommen.
Das heißt, man kann das aber im Grunde noch deutlich stärker abgrenzen oder beschreiben. Also es ist nicht nur ein Prototyp, sondern es ist ein getesteter Prototyp. Es sind eventuell auch vorher noch der ein oder andere Auswahlprozess gelaufen, wenn es mehrere Ideen gab. Also auch das ist dann Teil, sagen wir, dieser Woche.
Ja, genau.
Ja, okay.
Und im Falle eines digitalen Prototypen zum Beispiel sind natürlich alle Elemente, die dann da entstehen, Screens und so weiter, Gestaltungselemente, die stehen dann alle zur Verfügung und im Prinzip, ich sage jetzt mal im Idealfall, geht dann ein Developer-Team ran. Entweder macht man dann halt gemeinsam den MVP oder ich sage mal in einem Unternehmen, manchmal sind es ja auch Prozesse, manchmal sind es ja auch irgendwie internen Apps, die da entwickelt werden, kann das dann von dem Developer-Team dann übernommen werden, wo natürlich optimalerweise vielleicht einer von denen auch schon vorher mit dem Team dabei ist.
Ja. Jetzt könnt ihr mir vorstellen, es gibt auch Einflussfaktoren drauf, die den Prozess gelingen lassen oder im Extremfall halt, sagen wir, weniger gut gelingen lassen. Also was sind Einfluss, aber eben vor allen Dingen Erfolgsfaktoren für Design Sprints?
Eine super Frage. Also ich sag mal so, der Design Sprint hat immer ein Ergebnis. Das ist mal positiv zu vermerken. Es kann sein, dass das Ergebnis, also das Kundenfeedback negativ ist. Mhm. So quasi, wir verstehen das nicht, wir brauchen das nicht, wir wollen das nicht. Das ist aber dann in dem Fall auch ein positives Ergebnis, weil ich habe in der Woche das erfahren und ich bin nicht, weil ich denke mal, das kennst du sicherlich, wenn Teams eine Idee haben, weil sie einfach, ich sag mal, kreative Ideen haben oder es gibt vielleicht einen Designer oder so, dann sagen, oh, das möchte ich unbedingt machen und dann fangen sie mal an. Ja. Und dann wird vielleicht mal ein bisschen entwickelt und dann wird mal hier ein bisschen was gemacht. Und so schleppt sich das natürlich über Wochen oder Monate hinweg, kostet viel Geld, kostet viel Zeit und vor allem, es kostet das Unternehmen sehr viel, nicht vorher wirklich zielgerichtet das richtige Produkt gemacht zu haben. Das sind eigentlich die richtig hohen Kosten. Und ich sage jetzt mal, die Einflussfaktoren sind tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Website habe und mein Design sieht nicht so toll aus, okay? Das wäre jetzt ein Kriterium, wo ich sage, da passt der Design Sprint nicht, weil da sollen einfach die Designer was Schönes machen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein bestimmtes Problem habe mit dem Code, irgendwas funktioniert nicht, dann sollen die Developer das machen. Oder wenn es ganz, ich sage jetzt mal, fachspezifische Probleme gibt, dann gibt es da andere Methoden, aber dann muss man nicht ein, ich sag mal, 6-7-köpfiges Team 2 Tage lang in einen Raum setzen und das komplettet und dann nachher nochmal die Interviews angucken. Dann braucht es das nicht. Dann kann ich da anders angehen. Mhm. Aber wenn ich sag mal, ein komplexes Problemstellung habe oder ich habe tatsächlich ein neues Produkt oder ich habe ein Produkt, da brauche ich ein neues Feature und es geht über verschiedene Bereiche hinweg. Also das ist wirklich relevant für das Unternehmen. Dann lohnt sich der Design Sprint. Also das wären so die Einflussfaktoren. Ja. Und ein ganz wichtiger Einflussfaktor ist noch, wenn der Designer, also der Entscheider, nicht mit im Team ist. Das heißt, wenn jetzt der nachher über das Budget entscheidet oder der entscheidet, ob dieses Projekt weitergeführt wird, wenn der, ich sage jetzt mal, weil er krank ist, weil er keine Zeit hat oder weil er sich dafür nicht interessiert, nicht dran teilnimmt, dann würde ich auch sagen, kein Design Sprint machen.
Okay.
Dann lohnt es sich nicht.
Ja, jetzt hast du mindestens einen Teilnehmer genannt, eben der Auftraggeber, das fand ich jetzt auch spannend, dass der da dabei ist. Was sind denn andere typische Teilnehmer oder kann man überhaupt von typischen Teilnehmern reden? Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, eben was soll das vermutliche Ergebnis sein? Soll es was Physisches sein? Soll es eher was Virtuelles sein? Oder?
Ich sag mal so, es kommt natürlich darauf an, was das Produkt oder was das Unternehmen bezwecken möchte, um was es eigentlich geht. Und dann ist es wichtig, dass ich Teilnehmer habe, die aus verschiedenen Bereichen kommen. Ich sag mal, optimalerweise habe ich Ingenieure dabei, ich habe Customer Service dabei, ich habe Verkauf, Einkauf von mir aus dabei, ich habe aus dem Designbereich jemand dabei. Also möglichst aus den verschiedensten Bereichen. Ich möchte keinen Design Sprint machen, wo ich zum Beispiel nur Designer im Team habe. Mhm. Ich möchte auch keinen Design Sprint machen, wo ich nur Developer im Team habe. Mhm. Es ist wichtig, dass ich unterschiedliche Perspektiven in meinem Team habe, sodass ich auch ein richtig gutes Produkt oder ein richtig gutes Ergebnis habe. Mhm. Weil je unterschiedlicher die Perspektiven, umso besser ist nachher das Ergebnis.
Also im Grunde das, was man halt klassisch sonst auch so interdisziplinäres Team nennt.
Perfekt, ja. Genau.
Gut, und ich bin beruhigt, dass du die Ingenieure zuerst genannt hast.
Absichtlich.
Okay,
danke. Ich bin ja Designer.
Okay. So, jetzt, wie gerade angedeutet, es sind verschiedene Personen, die verschiedene Rollen haben. Jetzt sind natürlich aber nicht alle Ingenieure gleich, zum Beispiel. Und vermutlich auch nicht alle Designer gleich und nicht alle Einkäufer und was es sonst alles gibt. Das heißt, kann man irgendwo noch so Berufszweig oder rollenübergreifende Fähigkeiten festmachen, Kenntnisse vielleicht auch, die Teilnehmer mitbringen sollten, egal ob sie jetzt eben Ingenieur, Designer, Einkäufer oder was auch immer sind?
Also ist eine gute Frage. Das Einzige, was ich dazu sagen würde, ist, dass sie möglichst ein großes Interesse haben sollten, dass dieses Projekt, Produkt, was auch immer, einen Erfolg hat. Mhm. Also dass sie wirklich engagiert sind und nicht einfach bloß da ihre Zeit absitzen. Mhm. Sie sollten möglichst auch schon qualifiziert sein. Hm. Also ich mache das jetzt eigentlich nicht mit, das sollte sich nicht despektierlich anhören, aber jetzt nicht mit Azubis, ja, die noch nicht so das Know-how haben, die vielleicht noch nicht so den Überblick haben. Das wäre besser, wenn man das schon mit, ein bisschen erfahrenen Leuten, einfach die, es muss nicht unbedingt die Rolle an sich sein, sondern es ist wichtig, oder ich sage jetzt mal, das die Erfahrung im Sinne von Jahren, es ist wichtig, dass jemand tatsächlich richtiges Interesse hat, dass das ein Erfolg wird. Mhm. Also, weil es ist ich habe ja vorher von den 2 Tagen gesprochen, jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, du machst das, was ich da alles aufgelistet habe, was man da tut, ist schon sehr intensiv. Und der Design Sprint, ich habe gesagt, das ist ein Rezept, 100 Gramm davon, so und so viele Minuten. Genauso läuft es auch ab. Ich habe ganz viele Übungen, die 3 Minuten dauern, okay, die 5 Minuten dauern. Also das heißt, da geht es richtig knackig zu. Und da muss jeder auch voll konzentriert sein und natürlich das Engagement mitbringen. Ich hatte bisher noch keine Probleme damit, aber das gibt's natürlich schon, dass vielleicht einer sagt, ich finde das total blödsinnig, dass wir das machen. Mhm. Das ist aber nicht schlimm. Ich sag mal so, das ist dann meine Aufgabe, dass ich demjenigen auch das klar mache und zeige und auch beweise, dass das Sinn macht, dass er da dabei ist.
Mhm. Aber ich muss jetzt keine Erfahrung im Design Sprint selber haben, weil sonst habe ich ja so ein klassisches Henne-Ei-Problem. Irgendwann muss ich anfangen.
Nein, nein.
Okay.
Nein, gar nicht.
Okay. Kann man dann aber auch irgendwo sagen, ist auch mal so eine Frage, die ich dann stelle, gibt es jetzt irgendwo Grenzen, wo man sagt, da ist jetzt vielleicht eine andere Methode, ein anderes Werkzeug, wie auch immer man das bezeichnen möchte, doch besser geeignet wie ein Design Sprint?
Also ich setze natürlich gern am liebsten überall Design Sprint ein, das kannst du dir ja sicher vorstellen. Aber ja, es gibt natürlich Grenzen. Also wenn ich jetzt eine komplett andere Aufgabenstellung habe, wie zum Beispiel, ich möchte ein Team einfach nur, was heißt nur, ich möchte mit einem Team arbeiten, weil es da vielleicht Probleme gibt. Oder ich möchte, was weiß ich, zum Beispiel ein Produkt entwickeln. Also wenn ich hinten danach bei der Entwicklung bin, dann nehme ich lieber Scrum. Mhm. Oder da gibt es ja andere Methoden noch. Oder wenn ich zum Beispiel Research mache, wenn ich jetzt ganz am Anfang bin und ich habe Design Thinking hat ja einen großen Part an Research-Elementen oder das ist ein sehr wichtiger Teil im Design Thinking. Da zum Beispiel würde es sich anbieten, einfach vorab schon mal, also wenn jetzt nicht jeder komplett Bescheid weiß, was möchte der Kunde eigentlich, dass man da eine Research-Phase voranstellt, wenn es nicht sowieso schon gibt. Also es gibt schon, sage ich mal, Grenzen. Der Design Sprint ist tatsächlich ganz speziell in dem Gestaltungsbereich. Also es geht wirklich nur um das Designen eines Prozesses, eines Business-Konzepts, eines Produktes. Ich bin nur in diesem ganz anfänglichen Teil mit dem Design Sprint dabei. Mhm. Ich bin nicht hinten quasi bei der Entwicklung und bei der Fertigstellung und so weiter.
Ja, wenn man es jetzt nochmal irgendwo vielleicht in eine zeitliche Relation zum Design Thinking bringen möchte, wie würde das aussehen, sofern es möglich ist, wie würde das aussehen?
Also ganz ehrlich, ich wüsste gar keine zeitliche Dimension beim Design Thinking. Es ist ja die Möglichkeit, dass ich einen halben Tag Design Thinking Workshop mache, dass ich ein Team über mehrere Wochen hinweg mit Design Thinking Elementen, Tools und so weiter begleite. Also ich habe im Design Thinking ist für mich wirklich so ein sehr variable Methodenkoffer oder Herangehensweise, Methodik, mit der ich an verschiedensten Stellen helfen kann, wenn es um kundennahe, user-centric oder wenn es um Kollaboration oder so geht. Der Design Sprint ist ein ganz klarer Prozess, es ist ein Framework, es ist ein System. Es ist ein System mit einer klaren Aufgabenstellung. Ich habe ein Problem, ein besseres Produkt zu machen. Ich habe ein Problem, weil ich ein riesiges Problem habe. Das ist zu komplex, dass ich das einfach so mir ausdenken kann oder mir eine Lösung ausdenken kann. Ich muss mit einer Gruppe das machen. Dann hilft der Design Sprint.
Okay. So, ich gucke mal so ein bisschen Richtung Uhr. Wir sind schon über die halbe Stunde raus. Oh, aber okay. Ja, alles gut.
Da gibt es so viel zu erzählen.
Ja, das hört man definitiv raus. So ein bisschen zum Abschluss eben, glaube ich, schließt sich aber dann durchaus der Bogen. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, wir kämpfen da mit dem und dem Problem, mit dieser Problemstellung, wir möchten es mal ausprobieren. Also was ist so der typische Einstieg in den Kontext, in die Methode, in den Prozess Design Sprint? Wo sollte man starten, wenn man eben sagt, ja, das ist wert, mal eine Woche auch vielleicht natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen?
Also da muss ich vielleicht am Anfang noch mal kurz fragen, die Zuhörer, sind die aus dem Stuttgarter Raum, aus dem deutschen Österreich, Schweiz? Dann würde ich nämlich entsprechend antworten.
Also ich würde sagen, sie können Deutsch. Mehr würde ich mich jetzt gar nicht festlegen.
Also ich sag mal so, generell gibt es an vielen Orten, ich bin hier für den Süden zuständig oder da habe ich jetzt ganz viel gemacht. Man kann mal anfangen mit einem Meetup. Mhm. Wir veranstalten sehr viele Meetups, da kann man sich kostenlos informieren. Wir erzählen da immer ein bisschen was über den Design Sprint. Wir machen immer einen kleinen Workshop, wo man einfach so ein bisschen erleben kann, wie fühlt sich das denn an, so zu arbeiten. Mhm. Mal, weil eines der Prinzipien ist nämlich nicht sprechen, sondern machen. Mhm. Und wie fühlt sich das an? Was für eine Energie steckt da drin? Das kann man da erleben. Dann machen wir natürlich auch neben den Design Sprints, die wir für Kunden durchführen, machen wir natürlich auch Trainings, Inhouse-Trainings. Wir machen auch Bootcamps, das heißt, es sind öffentliche Bootcamps. Da ist das nächste im November. Ich weiß nicht, wann die Ausstrahlung sein wird, aber das nächste Bootcamp findet im November am 18. und 19. statt. Da kann man sich anmelden und als externer Teilnehmer einfach an dem öffentlichen Bootcamp teilnehmen. Zwei Tage lang geht es. Dann machen wir auch für Unternehmen immer wieder auch In-House-Meetups. Das heißt, wir erklären kurz, was ist der Design Sprint. Wir machen eben wie bei einem öffentlichen Meetup auch einen kleinen Workshop. Und da kann dann auch ein internes Team sich einfach weiterbilden und kann sehen, was kann ich denn damit anfangen. Und man kann dort zum Beispiel auch schon mal etwas konkreter über die eigenen Probleme, ein eigenes Problem mitbringen und dann kann man das schon mal betrachten. Das heißt, da kann man so ein bisschen handfester, ein bisschen konkreter auch machen. Und da haben wir zum Beispiel auch, machen wir AI-Design-Sprints, also mit künstlicher Intelligenz. Wie kann ich jetzt einen Prozess oder ein Produkt mit künstlicher Intelligenz verbessern? Und das funktioniert, naja, wir hatten vorher das interdisziplinäre Team. Auch hier ist es wieder so. Das heißt, die wenigsten kennen sich mit künstlicher Intelligenz aus, sondern mit dem Prozess optimalerweise. Und wir führen das Team dann dahin, dass sie eben smarte Lösungen finden, wie sie dann halt einen Prozess mit KI verbessern.
Ja, da würde ich sagen, weil du auch von dem einen oder anderen Termin gesprochen hast, ich nehme da einfach ein paar Links mit in die Notizen auf und wenn das dann jemand in einem halben Jahr anhört, hat sich jetzt für mich so angehört, als ob er solche Dinge regelmäßig macht, dann kann man da wahrscheinlich wieder auf die Website gehen und sieht dann vielleicht den dann aktuellen Termin.
Ja, wir machen, also mindestens monatlich machen wir die Veranstaltung, manchmal auch öfter.
Okay, gut. Sabrina, ich danke dir für deine Zeit. Das war sehr spannend, weil ich das ein oder andere Bild vor Augen hatte, da das eben zu konkretisieren und definitiv auch wieder was zu lernen.
Super, ich danke dir, Götz, dass ich da sein konnte und ein bisschen was über Design Sprint erzählen konnte, weil das ist so eine meiner Leidenschaften, das Thema einfach verbreiten, weil das wirklich so viel helfen kann, so vielen Menschen helfen kann, vielen Unternehmen helfen kann.
Ja, das hat man definitiv rausgehört. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Sabrina Görlich zum Thema Design Sprint Prozess. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 184. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.
Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.